Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der mit mir zusammen und 10.000 anderen schwarz-weiß-blau-Verrückten die Volkswagen Arena am Wochenende erfolgreich eingenommen hat. Moin, Ben.
Moin, Tim. Schön, dich zu hören. Ja, 10.000 ist überall zu lesen, ja auch in den Medien. Wir beide waren da und ich hatte den Eindruck, das waren mehr als 10.000, oder?
Ja, also ich würde auch sagen, da kommen 15.000 bis vielleicht sogar 20.000 im Ehrlichen zusammen. Es war ja wirklich, man muss ja sagen, wir beide saßen ja auf der Gegengerade, nah am HSV-Block dran. Aber wenn dieses steht auf für den HSV kam, stand die Gegentribüne von uns der komplette Oberrang gefüllt auf. Zumindest die Seite von der Pressetribüne, die eher Richtung HSV-Block war, war komplett in schwarz-weiß-blauer Hand. Selbst auf der anderen Seite und auf der Tribüne, wo wir saßen, war es ja auch bis fast zum Heimblock, ich habe jetzt fast Gästeblock gesagt, da ist der freudsche Versprecher, bis zum Heimblock war das ja, da hat man HSV-Schals, HSV-Trikots gesehen, Fischerhüte. Also das war wirklich eine schwarz-weiß-blaue Invasion, oder?
Ja, beeindruckend, was der Verein mobilisieren kann. Ich habe das schon mal gesagt, nach der Fahrt nach Kopenhagen. Und ja, wir haben ja nach dem Spiel, glaube ich, darüber diskutiert, ob wir zur Station Stelling oder Eidelstedt gehen sollen. Dann ist uns auch gefallen, das war gar kein Heimspiel. Man muss bei allem Respekt sagen, die organisierte Szene des VfL Wolfsburg hat sich auch wirklich alle Mühe gegeben, war auch laut und hat, ja, bis zu den Szenen dann nach Abpfiff die Mannschaft auch relativ laut unterstützt. Mhm. Aber sie ist eben gegen diese Hamburger Übermacht im eigenen Stadion nicht angekommen. Nee. Und das mal so mitzuerleben, auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Absolut. Wobei man bei der Wolfsburger Fanszene auch sagen muss, man kann ihm nachhinein auch kritisch auslegen, sie haben der Mannschaft ja direkt eine Hypothek aufgesetzt mit diesem Plakat Letzte Chance. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht im Originalwortlaut, aber es war ungefähr so unser Support gegen euren Sieg. Und im Endeffekt hatten die Clowns ja das Plakat für wenn sie verlieren schon vorbereitet.
Ja, das ist irre, ne?
Also die müssen ja schon davon ausgegangen sein, dass von dem, und ich sag's jetzt mal so ehrlich, bei allem Respekt gegenüber den Wolfsburger Fußballspielern, seelenlosen Haufen, der sich da Bundesligamannschaft schimpft, die wussten ja anscheinend schon, dass das schief geht. So.
Und ich meine, hätten sie noch ein anderes Plakat drunter gehabt, das hätte mich noch interessiert. So ein Multiple-Choice-Ending. Wenn sie es jetzt gewonnen hätten, hätten sie noch mal ein anderes gezeigt.
Ja.
So früher wie bei diesen Büchern, wo du dann so verschiedene Enden am Ende hast.
Und dann hätten sie wahrscheinlich keins ausgerollt, könnte ich mir fast vorstellen. Weil was willst du da schreiben? Sehr gut, unser Support ist weiter da, oder?
Wir lieben euch, LG, eure Fans. Oder
ja, so. Irgendwie sowas. LG, eure Fans, finde ich super. Ja, Ben, was war denn deine Schlüsselszene auf dem, ich sag's jetzt, wir haben es noch nicht gesagt, 2-1-Erfolg, wichtigen 2-1-Erfolg für den HSV im Abstiegskampfduell mit dem VfL Wolfsburg?
Ja, für mich ist es eben jene Szene, die dann zum 2-1 führt oder in der das 2-1 dann letztendlich mündet. 57. Spielminute, Wolfsburgs Innenverteidiger Jonas Atetay, wir hatten über ihn gesprochen, entscheidet sich vor einem Eckball dazu, Luka Vucevic im griechisch-römischen Stil zu Boden zu ringen. Und ja, Atetay provoziert dadurch den zweiten Elfmeter für den HSV in diesem Spiel. Und ja, setzt Wolfsburg mit Blick auf die Ausgangslage vor dem Spiel dann für die verbleibenden Minuten nochmal maximal unter Druck. Ein Druck, der phasenweise im Stadion wirklich spürbar war, der sich dann nach dem Spiel auch in den bekannten Szenarien hat, das haben wir angesprochen. Ja, das Foul in meinen Augen klassischer Unforced Error, der gerade in so engen Spielen dann auch den Unterschied machen kann. Es ist auch eine etwas kuriose Szene, weil Atetay nur Sekunden vorher, also vor derselben Ecke von Schiri Exner noch ermahnt wird, das nicht zu tun, das zu unterlassen. Und du sagst auch noch zu mir, eigentlich müsste sowas geahndet werden. Und da passiert wirklich genau das. Maximal bitter auch für alle, die es mit dem VfL Wolfsburg halten. Und für mich ist es die Szene des Spiels, weil sie dem HSV einfach vom Spielverlauf her maximal in die Karten gespielt hat. Man konnte Wolfsburg ein bisschen kommen lassen. Man hat gesehen, sie hatten dann auch ein paar Chancen, haben aber am Ende nicht mehr den Biss und irgendwie auch nicht mehr das Momentum auf ihrer Seite gehabt, um dann noch den Ausgleich zu erzielen. Deswegen, das ist für mich die Szene des Spiels.
Ja, völlig nachvollziehbare Wahl. Und du sagst es, ich habe es zu dir gesagt, das muss eigentlich Elfmeter geben. Und es dann nochmal zu machen, nachdem der Schiri zu dir gesagt hat, mach es nicht, gegen eine Mannschaft, und das muss ich als Profi doch auch irgendwie auf der Platte haben, die nach Ecken nicht besonders stark ist, weil das ist Hamburg einfach nicht. Hamburg hat ein Eckentor bis jetzt geschossen, das war gegen Freiburg, und sonst kein einziges in 24 Spielen in dieser Saison, dann lasse ich doch lieber im Zweifel ihn zum Kopfball kommen und der geht wahrscheinlich gar nicht mal aufs Tor. Oder hoffe, dass meine Mitspieler das wegköpfen, als da wirklich griechisch-römisch 1:1 dieselbe Sache zu machen wie vorher. Also es ist ja wirklich an, und da, du hast es vor dem Spiel gesagt, den haben die für eine Stange Geld aus Basel losgeeist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, was bei Wolfsburg die letzten Jahre immer geklappt hat, dieses wir holen im Winter nochmal Spieler für 20 Millionen, dass das diesmal auch nicht klappt. Also dass sie selbst das nicht retten kann. Und das hat sich, finde ich, in der Szene wunderbar gezeigt mit Acıtay. Sag es mal, ja?
Er hatte ja mit Vuskovic auch einen fordernden Gegenspieler, muss man auch so sagen. Und Daniel Bauer wollte das ja auf der Pressekonferenz dann auch nicht so ganz einsehen, dass das ein Foul war. Dazu hat dann nicht so richtig gut gepasst, dass Pirmin Schwegler am Sky-Mikro gesagt hat, das ist ein klarer Elfmeter. Also auch ein bisschen unglücklich in der Kommunikation, die der VfL Wolfsburg da gefahren hat. Ja. Für mich ist auch ein klarer Elfmeter. Also klar, du nimmst es deiner Spieler auch an, aber du musst Vuskovic ja auch erstmal niederringen, oder nicht? Also da,
ja.
Du brauchst schon so ein bisschen den Willen dazu.
Also ich finde, in dem Moment, wo du beide Arme klar rum hast und der Spieler nicht mehr sich bewegen kann, verhinderst du, dass er zum Abschluss kommt und dann ist es für mich ein Foul und dann ist es für mich ein Elfmeter. Und das macht Acıtay. Acıtay hat die Arme irgendwann so um Vuskovic rum, dass der halb hinfällt. Und der fällt dann ja auch hin irgendwann. So, und den zu Fall zu bringen, du sagst es, das braucht erstmal Einsatz. So.
Und diese Rangeleien so vor Freistößen oder vor Ecken, es ist so ein bisschen auch ins Handelsübliche abgedriftet und ja. Da wird auch vieles nicht gepfiffen. Aber ich würde auch sagen, es geht ja auch über mehrere Sekunden und das ist mit einer relativ hohen Intensität. Es gab ja in der letzten Saison einmal diese Szene, in der Davy Selke in Münster auch so komplett ballfern niedergerissen wird und das gab auch einen Elfmeter. Ein bisschen daran hat es mich erinnert.
Ja, voll. Auch von der Wichtigkeit, vielleicht das Münster-Tor damals zu dem Tor jetzt könnte, wenn man sich den weiteren Saisonverlauf anschaut. Du hast es, ist eine schöne Überleitung gewesen vorhin zu meiner Schlüsselszene. Du hast darüber gesprochen, der VfL Wolfsburg kommt noch zu einigen Chancen. Ich finde, die beiden größten hatten sie nach zwei Ecken und eine davon ist meine Schlüsselszene, nämlich die 64. Minute. Das schließt sich, wer jetzt aufgepasst hat, nahtlos an deine Schlüsselszene an, war kurz vorher der Elfmeter für den HSV, wo sie mit 2-1 in Führung gegangen sind und sich das ja auch irgendwie über den Spielverlauf hart erkämpfen mussten. Also es war jetzt kein Walk in the Park für den HSV, dieses Spiel. Und dann kommt die Ecke vom VfL von links, die unfassbar stark getreten worden in diesem Spiel von Eriksen von der linken Seite. Von rechts fand ich sie nicht so stark. Von links war jedes Mal totale Torgefahr da, weil Wolfsburg auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, diese Arsenal-Ecken spielt und das, was Dortmund auch sehr gut macht, dieses den Torhüter sehr zustellen und da fehlen Heuer Fernandes vielleicht auch seine 2-3 Zentimeter in der Situation. Die landet dann über Heuer Fernandes hinweg, durch das Kuddelmuddel landet die am langen Pfosten bei Pečinović, der völlig frei steht und ihr habt den schon drin gesehen, aber er köpft den, warum auch immer, aus einem halben Meter an den Pfosten und fällt hier das 2-2 für Wolfsburg kurz nach dem Ausgleich, dann ist es, glaube ich, für den Kopf beim HSV sehr gefährlich, dann ist es sehr gefährlich, weil Wolfsburg so ein Gefühl kriegt, von wegen, okay, wir kommen, hier geht nochmal was, dann, glaube ich, kommt die Wolfsburger Kurve auch nochmal lauter, ehrlicherweise, und beschäftigt sich nicht schon damit, was nach Abpfiff passieren wird. Und so ein bisschen auch für mich so symbolisch, diese Szene, weil man das Gefühl hatte, in allen spielentscheidenden 50-50-Situationen, vielleicht abseits vom Wolfsburger Elfmeter, fiel die Münze auf die Seite des HSV. Und das war hier auch der Fall. Also Hamburg hat das Spiel, fand ich, auch besser angenommen. Dazu komme ich in meinem Fazit auch nochmal. Aber hatte auch dadurch, dass sie es besser angenommen haben, öfter das Spielglück auf ihrer Seite. Und das ist für mich so symbolisiert in dieser Szene. Deswegen ist das meine Spielszene.
Ja, total nachvollziehbar. Ich meine, dass er ihn gegen den Pfosten köpft, das ist halt Glück. Also ja. Oder eben Pech aus Sicht von Pečinović. Es gab ja vorher auch noch diese Szene, in der eigentlich Jens, also der Wolfsburger Verteidiger, dem 2-2 oder wäre es das 2-1 gewesen? Ich weiß
2-1.
Nicht. Dem 2-1 im Grunde im Wege steht und das gar kein Hamburger Verteidiger ist, der das Tor da noch verhindert, war auch nach der Ecke. Und ich gebe dir recht, also wir haben ja bei den Ecken am Ende immer schon den Atem angehalten und das hatte der HSV in dieser Saison noch nicht so oft. Also eigentlich sind da genug Spieler hinten drin, die Dinger dann auch zuverlässig rausköpfen. Mhm. Später hatte dann Josef Paulsen sogar so noch so ein paar Bälle, die er auch richtig gut hinten rausgeschädelt hat. Aber das hat Eriksen echt gut gemacht, muss man so sagen.
Das stimmt. Dann, Spieler des Spiels, wir sprechen das ja immer im Vorfeld hier einmal durch und da sind wir nicht an einem Spieler beide nicht drum herum gekommen, Bent. Warum ist Luka Vuskovic hier der Spieler des Spiels für den HSV?
Ja, zum einen, weil er die beiden Elfmeter rausholt, den einen dann selbst verwandelt und den anderen auch noch so erfolgreich an den richtigen Spieler delegiert. Dazu sage ich später nochmal was. Und in der Defensive einfach eine Leistung zeigt, die sich erneut in wirklich außergewöhnlichen Statistiken fassen lässt. Ich berufe mich hier einmal mehr auf SofaScore. 22 defensive Aktionen, 17 geklärte Bälle, 9 von 9 gewonnene Luftzweikämpfe, 3 von 3 gewonnene Zweikämpfe am Boden und dann eben noch die Szene vor dem 2:1, in der Vucevic, 19 Jahre alt, offenbar auch entscheidet, wer jetzt diesen Elfmeter schießt. Das wird auch nicht angezweifelt, da er genau das richtige Gespür beweist und er einfach der Spieler ist und in den HSV das Spiel nicht gewonnen hätte. Das muss man einfach so sagen.
Ja, total. Es führt kein Weg an ihm dran vorbei. Hinten eine Eins und eine Mauer, vorne die zwei Elfmeter rausgeholt, verwandelt, du sagst es, verwandelt sein Selbst. Wenn auch, das muss man da anmerken, mit sehr viel Glück. Ja, weil wenn Grabara stehen bleibt, hält er den, sage ich.
Ja, er geht irgendwie so komisch dahin. Ich glaube, er hatte nicht damit gerechnet, dass er das hinterher mit dem Fuß halten könnte. Und er versucht mit den Händen da so runter und das ist genau die falsche Entscheidung.
Ich glaube, er wollte halt nicht aussehen wie Ferro bei Querfeld vor ein paar Wochen, wo er dann sehr dumm aussah, dadurch, dass er stehen geblieben ist. Auf der anderen Seite guckt ihr Hannover gegen Greuther Fürth an. Manchmal, wenn du als Teuter stehen bleibst, ist danach auch der Schütze der Depp. Liebe Grüße dann an die Leute hier in meiner Stadt, wo ich wohne. Genau, also bei Luka Vucevic, wir beobachten da gerade einfach die Entstehung eines Weltklasse-Innenverteidigers, die einfach nicht aufzuhalten ist in meinen Augen, auch jetzt mit der Weltmeisterschaft. Und ich frage mich, wann wir das letzte Mal hatten, dass über einen aktuell beim HSV spielenden Spieler, auch wenn er nicht dem HSV gehört, über einen Wechsel zum FC Barcelona diskutiert wurde. Ich glaube, das gab es vielleicht sogar noch nie oder sehr lange auf jeden Fall nicht. Und dass es auch auf jeden Fall Sinn macht und dass der, wenn er da hinkommt, wahrscheinlich auch echt viel Spielzeit kriegen wird. Schade für die Hamburger, weil ich glaube, man muss sich jetzt so langsam echt damit abfinden, dass der nicht mehr zurückkommt. Klaus Costa hat ja auch schon gesagt, mit jedem guten Spiel, was Luka Vucevic macht, wird es eigentlich unwahrscheinlicher. Auch wenn Tottenham gerade eher auf dem Weg ist, in die Championship abzusteigen, was auch wild wäre übrigens. Aber gegen den FC Barcelona, und da kann ich ihn auch verstehen, hat der HSV keine Chance. Punkt. Jetzt brauchen wir gar nicht ausdiskutieren, das ist einfach so.
Ich sehe es inzwischen auch nicht mehr und Costa hatte das ja in dem besagten Interview, das du auch gerade angesprochen hast im NDR, ja jetzt doch auch schon relativ deutlich gesagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich glaube, es gibt zwei eher, also einen eher emotionalen und einen vielleicht doch auch sportlichen Grund, warum es vielleicht doch nochmal über eine erneute Leihe, vielleicht dann ja sogar auch vom FC Barcelona, wer weiß, zum HSV klappen könnte. Das eine ist zum einen Mario Vucevic, das hat Luka ja auch immer wieder gesagt, dass es sein großer Traum ist, mit ihm zusammen zu spielen. Auf der anderen Seite könnte man sportlich auch sagen, er ist erst 19 Jahre alt und er muss jetzt bei Barcelona auch noch nicht Stamm spielen. Und die können sich den jetzt sichern, genauso wie Tottenham das tat. Ihn dann auch nochmal weiterverleihen und dann eventuell einen noch gereifteren Spieler haben, der in Hamburg ja, muss man auch so sagen, in einer absoluten Wohlfühlumgebung spielt. Ne? Der ganze Verein liegt ihm zu Füßen, sie würden ihm alles verzeihen, was er dort tut und er kann wirklich auf einem hohen Niveau trotzdem in einer relativ gesicherten Umgebung weiter wachsen. Ne? Bundesliga ist auch eine Top-5-Liga, ist jetzt nicht so, dass man sich dafür schämen muss, da zu spielen. Und nichtsdestotrotz gehe ich auch nicht davon aus. Also ich rede es mir jetzt hier nur ein.
Also wir sagen es mal so, der HSV tut gut daran, was man ja, wenn man auf aktuelle Gerüchte, gestern ploppte ja zum Beispiel eins auf, guckt, der HSV tut gut daran, sich mit einem Nachfolger zu beschäftigen, ehrlicherweise. Weil auch, da ist es vielleicht eine gute Überleitung zu unserem Low-Performer, nicht jeder in dieser Innenverteidigung immer so stabil ist beim HSV. Ich würde mal weitermachen, da ist auch ein geteilter Low-Performer. Das ist Daniel El-Fadli. Der macht einfach ein super schwaches Spiel, ist absolut ein Unsicherheitsfaktor gewesen in der ersten Halbzeit in dieser Abwehr. Sowohl mit dem Ball fand ich ihn nicht gut, als auch gegen den Ball. Mit dem Ball auf insofern bezogen, dass er teilweise haarsträubende Fehlpässe hat, aus denen dann richtig große Chancen für Wolfsburg entstehen. Unter anderem eine, wo Luka dann auch wieder ausputzen muss. Er verursacht dann den Elfmeter zum 0:1, wo ich auch so ein bisschen ehrlicherweise nicht die Geschichte nehmen möchte, kaufen möchte, dass es nur Pech ist, weil er den Spieler ja nicht sieht. Die Awareness erwarte ich von einem Fußballprofi, dass da jemand kommt und dass du dann den Ball anders damit umgehst, in dem Fall in der Bundesliga. Er wird dann zu Recht zur Pause ausgewechselt und dürfte jetzt, finde ich, wahrscheinlich erstmal wieder auf der Bank sitzen, weil Omari kommt dann rein, macht das jetzt nicht um Welten besser, aber macht es auf jeden Fall stabiler, macht die Abwehr stabiler. Und klingt jetzt ein bisschen böse, aber so langsam muss man sich fragen, ob bei Daniel El-Fadli man so langsam an die Grenze kommt von dem, was er kann. Ich meine, der hat eine unfassbar steile Karriere von der vierten bis in die erste Liga innerhalb von weniger Jahre jetzt hinter sich. Und so langsam komme ich an den Punkt, dass ich mich frage, und ich mag ihn sehr gerne, ich habe ja auch ein Trikot von ihm zu Hause, ob das vielleicht nicht reicht für die Bundesliga.
Ich meine, gerade dieses souveräne Auftreten, für das er in der zweiten Liga auch bekannt war und für das wir ihn auch beide sehr geschätzt haben in der zweiten Liga, das ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Es war ja nicht nur diese schon so ein bisschen unbeholfene Szene, die zum Elfmeter führt. Du kannst da nicht so reingehen, wenn du weißt, du stehst im Strafraum, du bist dir nicht hundertprozentig sicher, dass das eventuell in die Hose gehen könnte, dann kannst du da so nicht reingehen. Du musst versuchen, das anders zu lösen. Kurz vorher hat er in der 17. Minute noch so einen Rückpass wirklich direkt in den Fuß von Pejcinovic gespielt, der das aber nicht ausnutzen kann, oder beziehungsweise Vuskovic gerätscht dann das Zuspiel ab. Und ja, es ist irgendwie allen aufgefallen, dass das nicht sein Tag war. Und auch diese frühen gelben Karten ist auch nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Letztendlich hat es Omari, du hast es gesagt, besser gemacht. Er ist nicht so ein progressiver Spieler, wie El Fati das sein kann. Ne? Er ist dann schon auch eher auf die Defensive bedacht, aber genau das war in diesem Spiel auch wichtig. Und deswegen, ich sehe es ähnlich wie du, vielleicht ist da so ein bisschen gerade ein Punkt erreicht. Das heißt auch nicht, dass die Entwicklung nicht auch irgendwann nochmal weitergehen kann. Mhm. Aber ich sehe jetzt eigentlich auch für das Spiel gegen Köln dann eher Omari wieder in der Startelf.
Ja. Und dann, kommt Capaldo, da kommen wir später noch zu, ja wahrscheinlich schon wieder in den Kader, nach allem, was man gerade liest. Dann wird es, finde ich, noch schwerer für Daniel El Fadli, ehrlicherweise hier einen festen Stammplatz zu kriegen. Wir kommen zum Aufsteiger des Spiels, weil wir beide einen haben. Wir haben auch die gleiche Nation, wir haben aber unterschiedliche Spieler. Ben, fang du gerne an. Wer ist bei dir der Aufsteiger nach diesem 2-1-Erfolg?
Ja, die beiden haben doch auch zusammen gejubelt.
Das stimmt. Das ist sehr richtig.
Für mich ist es Jean-Luc Dompé. Ich hatte zum ersten Mal seit Monaten fast das Gefühl, dass das wieder der alte Dompé ist, oder zumindest es wieder in die Richtung geht, der da auf dem Platz steht. Er hatte einige gute Aktionen mit dem Ball, auch zwei Abschlüsse, einer nach dem Freistoß und einer aus dem Spiel heraus, und ist in meinen Augen auch kämpferisch nicht allzu sehr abgefallen. Er hat zum ersten Mal in dieser Saison gemeinsam mit Philipp Othele auf dem Platz gestanden. Othele hatte rechts gespielt, Dompé auf seiner angestammten Position links. Und da hatten wir auch im Auto vorher nochmal drüber gesprochen, bevor wir hingefahren sind, dass eben dieses Duo mit Muheim, dass es einfach sehr eingespielt ist und dass er auch irgendwie so eine Sicherheit da ist, die bei keinem anderen Duo da ist, weil die einfach schon so lange zusammen spielen. Ich finde, das hat man auch nochmal ganz gut gesehen. Dass er den Elfmeter dann vor der Heimkurve so sicher verwandelt, spricht für ihn. In dem Inside-Match-Day-Video von Mars Hall kann man auch sehen, wie sich alle wirklich für ihn freuen. Und da hat Vuskovic, wie benannt, wahrscheinlich genau die richtige Eingebung, Dompé den Ball zu überlassen. Ob das für ihn jetzt eine Initialzündung war, oder nicht, das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Aber ich finde, das Spiel hat dann doch wieder mal angedeutet, dass die Mannschaft des HSV mit einem starken Jean-Luc Dompé eine bessere ist.
Ja, absolut. Und ich hoffe auch, dass es an seine Form wieder dran knüpft, weil ein starker Jean-Luc Dompé kann dieser Mannschaft auf jeden Fall helfen und kommt halt obendrauf, da haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen, aber das kann man für ihn im Kontext erwähnen, dass Philipp Othele jetzt seit Wochen seiner Form hinterherläuft oder dem, was er gegen Heidenheim gezeigt hat, nicht ganz liefert. Da hatten wir auch drüber gesprochen nach dem Spiel, dass es natürlich auch eine Umstellung ist von der Schweizer Liga und den Gegnern, die du da spielst, und dass da vielleicht die Heidenheimer Bundesligamannschaft bei allem nötigen Respekt eher zu passt, was du in der Schweizer Liga siehst, als was der HSV danach so gesehen hat, dass Philipp Othele vielleicht noch nicht ganz da angekommen ist, wo er ankommen muss, dass er das immer noch tun kann, aber halt gerade der HSV jemanden braucht, der im deutschen Fußball da zu sich zurechtfindet, und ein guter Jean-Luc Dompé tut das auf jeden Fall, und ich würde mir wünschen, dass er ab jetzt wieder so performt, ehrlicherweise. Und es spricht irgendwo auch wieder für die Art von Merlin Polzin, mit seinen Spielern umzugehen. Nach allem, was man gelesen hat, war das ja auch eine Entscheidung vom Mannschaftsrat, dass er jetzt wieder in die Mannschaft kommt, in den Kader. Auch das, finde ich, ist jetzt sehr gut gelöst und aufgegangen. Also aktuell ist Jean-Luc Dompé, und das hätte man nicht gedacht, nach allem, was da passiert ist jetzt wieder, eine sportliche Wohlfühlstory fast schon in den letzten Tagen. Und man kann nur hoffen, dass es so weitergeht, ehrlicherweise. Ich finde, man darf es trotzdem nicht vergessen, was da passiert ist. Und ich erwarte auch nach wie vor, dass er da seine Sozialstunden ableistet und dass er vielleicht, oder ehrlicherweise, dass er sein Problem, und ich sag das jetzt auch mal, wahrscheinlich auch sein Problem mit dem Alkohol da im Griff kriegt, ehrlicherweise. Aber abseits davon, wenn er auf dem Platz solche Leistungen bringt, fällt es schwer, ihn nicht wieder mit offenen Armen in der HSV-Familie zu begrüßen. Gut, dann komme ich zu meinem Aufsteiger. Und wer das Bild gesehen hat, der wird jetzt schon wissen, wer jetzt kommt. Oder auch an der Nation konnte man sich's denken. Und das ist William Mikkel-Bronxies. Der hat ein sehr starkes Spiel gemacht, fand ich. Also eins seiner besten wahrscheinlich in dieser Saison. Er hat immer wieder mit seinem Tempo gerade in der ersten Halbzeit starke Nadelstiche nach vorne gesetzt, hat zweimal den Ball wirklich gut vors Tor gebracht. Zweimal ist es dann ehrlicherweise nicht seine Schuld, dass daraus nichts entsteht, weil die Flanken, die waren da, oder die scharfen Pässe, flachen Pässe vors Tor. Ich finde, er hat sich die Seele aus dem Leib gelaufen. Der war am Ende auch völlig platt. Und in meinen Augen sollte der jetzt erstmal in Abwesenheit von Jatta auf der rechten Schiene gesetzt sein. Und dadurch, finde ich, ist er hier ein verdienter Aufsteiger.
Ja, sehe ich genauso. Also mir hat er auch gut gefallen. Und ich bin immer so ein bisschen überrascht, wenn ich so gute Auftritte von ihm sehe. Aber vielleicht sollte man inzwischen die Einstellung zu ihm so ein bisschen ändern. Er scheint tatsächlich in diesem neuen System besser zu funktionieren als ja. in dem 4-3-3. Und genau, man kann ihm den Einsatz einfach nicht absprechen. Also auch sowohl nach vorne ist er gerannt wie ein Irrer und zurück hat er ja tatsächlich sogar auch Elfhadli auf der Seite noch unterstützt in einigen Szenen. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Also nachvollziehbare Wahl.
Es zeigt sich halt mal wieder in so vielen Dingen, dass man eigentlich als HSV-Fan auf Merlin Polzin und sein Trainerteam echt vertrauen kann. Also es gab jetzt schon viele Dinge in dieser Saison, wo wir uns gefragt haben, warum passiert das? Warum spielen wir dieses System? Mittlerweile ist es aufgegangen. Warum spielt Ransford Königsdörfer mittlerweile? Trifft er zumindest und wirkte jetzt auch in dem Spiel nach vorne nicht wie ein Fremdkörper, sondern er hat auch seine Chancen gehabt, scheitert dann auch an einer guten Abwehraktion der Wolfsburger in der ersten Halbzeit und an einem glänzend haltenden Grabara. Oder jetzt auch, warum waren Jatta so lange gesetzt, hat es mit Leistungen geliefert und jetzt auch William Mickelbronk siehst. Also ich finde, Merlin Polzin hat auch immer noch seine Böcke drin mit seinem Trainerteam, aber hat auch immer wieder Momente, wo man nicht gedacht hätte, dass es sich so entwickelt und vielleicht das als Plädoyer an uns alle, mehr auf Merlin zu vertrauen, weil er macht da schon einen sehr guten Job. Das muss man ihm jetzt ehrlicherweise mal lassen. Gut, Bent, was bleibt denn für dich aus dem umkämpften Abstiegskampfsieg beim VfL Wolfsburg, außer dass wir ein zweites Stadion haben?
Ja, zum einen ist der HSV nach dem Spiel gegen Heidenheim zum zweiten Mal ein sehr wichtiges, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheidet. Und damit finde ich so auch an den richtigen Markern der Saison die richtigen Erlebnisse hat. Diesen Sieg kann man, ich sag mal, auch mit Blick auf den Abstiegskampf eigentlich gar nicht zu hoch einschätzen. Es war jetzt vielleicht, also es war kein schönes Spiel, darum müssen wir nicht drum herum reden. Auch von dem HSV wurde er jetzt nicht gezaubert. Es war trotzdem kein Sieg, für den man sich jetzt schämen muss. Ich finde, er ist nicht unverdient. Gerade weil der HSV eben die Situation in der zweiten Halbzeit deutlich besser angenommen hat als der VfL Wolfsburg. Und ich sage mal auch gerade diese Leinsfähigkeit in der Defensive, wenn sie sozusagen einen Angriff nach dem nächsten anrollt, da scheint die Mannschaft inzwischen irgendwie eine Einstellung zu gefunden zu haben. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen. Und auch gerade nach den beiden Spielen jetzt gegen Leipzig und Leverkusen, es war sicherlich jetzt gegen Wolfsburg das Wichtigste von den dreien in der englischen Woche, muss man einfach sagen, dass die Mannschaft da ihre Hausaufgaben gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass man auch tatsächlich jetzt entspannter als der erste FC Köln in das nächste Spiel gehen kann.
Voll, also entspannter als relativ viele Mannschaften da unten, ehrlicherweise, weil die Abstände sind schon langsam deutlich und wenn man auf die Statistik guckt, kann man fast davon sprechen, dass zwei Siege jetzt noch in den verbleibenden 9 Spielen zum Klassenerhalt reichen könnten.
Weil ja, diese Zahl 35 Punkte geistert ja so inzwischen herum und das wären die beiden.
Ja, 35 Punkte ist halt so das neue 40 Punkte. Früher hat man gesagt 40 Punkte, mittlerweile sind in den letzten, glaube ich, 20 Jahren bist du nur zweimal mit 35 Punkten abgestiegen oder in der Relegation gewesen und sonst immer drin geblieben. Letztes Jahr hatte St. Pauli, glaube ich, 31 Punkte und ist drin geblieben oder 32. Also das am Wochenende könnte schon ein Riesenschritt werden. Ich gucke jetzt aber auch nochmal zurück. Ich habe hier auch stehen, so geht der Abstiegskampf und das passt vielleicht zu dem, was du gesagt hast, mit den richtigen Markern. Natürlich ärgert es, wenn man die Spiele verliert und dann gegen Leipzig oder gegen Leverkusen eigentlich mehr drin ist und man es dann aus der Hand gibt. Aber in den richtigen Situationen gegen die Gegner von da ganz unten die Spiele zu ziehen und auch einfach zu ziehen, das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Das war in beiden Fällen kein schönes Spiel. Das war in beiden Fällen nicht souverän. Aber am Ende interessiert das niemanden. Wir hatten ja auch einen hinter uns sitzen, der sich so über den Vuškovic-Elfmeter aufgeregt hat, wo ich zu ihm auch meinte, naja, ich bleib lieber dreckig drin, als mit einem guten Spiel abzusteigen. Schöne Grüße nach Köln an der Stelle übrigens. Da kommen wir gleich noch zu. Ich fand, die Mannschaft hatte vieles in dem Spiel, was sie mental hätte verunsichern können, es aber nicht getan hat. Die schwachen Aktionen teilweise in der Defensive, der Elfmeter. die Mannschaft wirkt mental einfach gerade getragen von den Schlüsselspielern, wo ich dann einen Vuskovic, einen Remberg mit reinzählen würde, unter anderem auch Muheim, finde ich, muss man da mit reinzählen. Die wirkt einfach mental unfassbar gefestigt. Sambi Dokonga, kann da mehrere aufzählen. Da ist echt ein Fundament da, was mir bei anderen Mannschaften da unten fehlt. Das könnte echt ein Faustpfand für den HSV sein. Und man hat dann sich auch dieses notwendige Glück irgendwo ein bisschen erzwungen. Und ich finde gerade die Lage nach Abpfiff, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist symbolisch. Du hast in der einen Ecke die HSVer, die mit ihren Fans ausgelassen feiern nach der Rudelbildung. Du hast auf der anderen Seite die Wolfsburger, wo der Block abfackelt und die Spieler sich nicht mal trauen, ungefähr in die Nähe. Die sind ja wirklich am Kabineneingang stehen geblieben, haben noch kurz geguckt und sind dann drin verschwunden. Also das war ja auch in der Hinsicht echt ein schwacher Auftritt und die Nerven in Wolfsburg liegen blank. Und das 9 Spieltage vor dem Ende, das ist schon echt krass, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Und bei Wolfsburg zeigt gerade vieles nach unten, bei Hamburg zeigt gerade vieles auf einen Klassenverbleib. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis an der Stelle. Was gibst du für eine Note?
Also man soll ja sozusagen die Spiele immer gesondert betrachten, auch weil sich da eigene Dynamiken entwickeln, deswegen eine 2.
Ich habe auch eine 2. Für eine 1 war da auch zu viel Negatives trotzdem dabei, aber man hat es gewonnen und ich finde, da ist eine 2 eine super Note. Dann schauen wir jetzt noch nicht auf Köln, denn wir haben mal wieder ein Zwischenthema abseits des Platzes, über das wir hier kurz sprechen wollen. Das ist die Causa, ich nenne es jetzt mal so, Causa Daniel Heuer-Fernandes. Er zeigt in dieser Saison wieder mal überragende Leistung, ist ein Rückhalt für den HSV, seitdem er nach Hamburg gekommen ist. Ist jetzt aber auch schon 33 Jahre alt, erfahrener Spieler und im Sommer so rum läuft sein Vertrag aus. Lange haben beide Seiten großes Interesse an einer Verlängerung gezeigt. Jetzt gab es aber überraschende Entwicklungen, nämlich Ferro hat seinen Berater gewechselt, was in gut laufenden Verhandlungen eher ungewöhnlich ist. Meistens ist es leider eher ein Indiz, dass da eine Veränderung des Vereins her soll, die ja manchmal auch an Berateragenturen gekoppelt ist, wenn ihm da irgendeine Berateragentur vielleicht irgendeinen Verein vorgeschlagen hat und meinte, aber das kannst du nur mit uns machen, sonst vermitteln wir dir das nicht. Sowas schwingt da halt gerne mal mit. Und deswegen, Ben, die Frage an dich. Denkst du, Ferro könnte jetzt doch, nachdem es lange nach einer Verlängerung aussah, einen ablösefreien Wechsel im Sommer anstreben?
Ich finde es super schwierig. Also für mich ist es so eine 50-50-Geschichte. Gerade auch, weil man ja in diese Gespräche nicht so wirklich Einblicke hat. Und ich glaube, dass auch viele der Journalisten da nicht so richtig, eigentlich nicht wirklich Einblicke haben. Ja. Und selbst dieser Beraterwechsel muss auch nicht heißen, dass beim Spieler jetzt ein Desinteresse da ist oder dass sich der Spieler nach einem neuen Verein umschaut. Hat es auch schon Beispiele gegeben, in denen das dann nicht der Fall gewesen ist. Aber klar, es bringt jetzt erstmal so ein bisschen, es schafft mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen in dieser ganzen Causa. Ja. Und ich finde es schwierig, die Frage Stand jetzt zu beantworten. Klar, er spielt eine super Saison und er ist 33, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ist er.
Heutzutage kann ein Torwart im Alter von 33 gut noch 5 Jahre spielen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie viele Verträge schließt er noch ab? Und ich glaube, er hat beim HSV wirklich Legendenstatus erreicht. Er wäre, wenn er verlängern würde und es keinen besonderen Leistungseinbruch gibt, wofür es ja keine Anzeichen gibt, wäre auch nach wie vor die gesetzte Nummer 1. Ja. Und könnte weiter Bundesliga spielen. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, ich glaube, es liegt wirklich am Spieler selbst. Ich glaube, dass der Verein vieles möglich machen würde, um ihn zu halten. Und auf der einen Seite haben wir Sander Tangvik im Winter ja geholt und hier auch besprochen und auch für relativ viel Geld geholt. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so ein kleines Indiz. Ich hole ja nicht so einen hochveranlagten Torwart, wenn ich nicht zumindest die Möglichkeit einrechne, dass das mit Heuer-Fernandes und dem HSV im Sommer dann Geschichte sein wird. Ja. Und ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, ich finde, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, dass man es nicht jetzt klar sagen kann, der wird definitiv gehen oder der wird definitiv bleiben. Ich finde, für beide Seiten spricht was, und das hast du auch schon benannt, es spricht für Heuer-Fernandes beim HSV zu bleiben. Er ist da gesetzt, er ist da eine Vereinslegende, auch das, finde ich, ist absolut die richtige Einordnung für Daniel Heuer-Fernandes. Einfach jetzt so der 2020er Jahre ist der einfach für mich die HSV-Vereinslegende, ehrlicherweise von allen Spielern. Auf der anderen Seite auch da, ich kann Ferro auch verstehen, wenn er sagt mit 33, ich will nochmal was Neues machen, ich habe gerade eine gute Saison, das heißt, ich habe jetzt gerade auch Vereine, die mich nicht als Backup holen, sondern als Nummer 1 Torhüter. Vielleicht will er auch nach Portugal mal, er ist ja Deutsch-Portugiese, zwar geboren in Bochum, aber hat portugiesische Vorfahren. Vielleicht will er auch nach Portugal. Da gibt es ja auch Vereine, die durchaus einen Torhüter seiner Güteklasse gebrauchen könnten, mit denen er dann sogar international spielen könnte. Vielleicht will er aber auch in Deutschland nochmal was Neues machen. Ich meine, er kommt ja nun mal aus Bochum. Vielleicht ergibt sich da in der Ecke irgendwas. Bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel hört man ja, dass die Torhüter suchen. Also ich könnte es auch verstehen, wenn er geht. Und ich wäre sehr traurig, sportlich gesehen. Aber ich finde, man sollte da nicht wütend sein auf Daniel Heuer-Fernandes. Weil der HSV auch ehrlicherweise mit Heuer-Fernandes immer wieder sehr sträflich umgegangen ist, wenn man überlegt, was man da für einen guten Torhüter hatte. Ihm immer wieder Leute, sei es ein Ulreich, ein Matteo Raab, zuletzt dann ja ein Daniel Peretz, den hat man ja nicht geholt, weil man davon ausgegangen ist, dass Daniel Heuer-Fernandes die unumstrittene Nummer 1 ist, sondern eigentlich war der die Idee, es ist ein offenes Rennen. Und jetzt halt Tangweg auch geholt hat, wo schon wieder durch die Medien geisterte, zukünftige Nummer 1, womit sich ein 33-jähriger Torhüter natürlich beschäftigen muss, aber du sagst es auch richtig, der kann noch 5 Jahre spielen. Also ich würde es auch verstehen, wenn Heuer-Fernandes sagt, okay, ich war jetzt lange bei euch, habe euch lange die Treue gehalten, trotz aller möglichen Widrigkeiten und jetzt gucke ich nochmal auf meine Karriere und mache nochmal was anderes. Bin da voll bei dir. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast Tangweg schon angerissen, ist er dann für dich die Nummer 1 für den Fall, wenn wir mal das Worst-Case-Szenario, glaube ich, aus vieler Sicht der HSV-Fans skizzieren und Heuer-Fernandes geht ablösefrei im Sommer, ist Tangweg dann für dich die Nummer 1? Oder muss man eine neue Nummer 1 holen und Tangweg erstmal noch auf der Bank sitzen lassen?
Nee, also für mich hat er das Potenzial, die Nummer 1 zu sein. Er ist auch in einem Alter, in dem er diese Rolle ausfüllen könnte. Und er hat in der norwegischen Liga auch schon lange als Stammtorhüter bei einem Verein gespielt, der immerhin auch international aufgetreten ist.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass er mit dieser Rolle überfordert wäre. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, das hätten wir über Heuer-Fernandes auch gesagt und dann wurde trotzdem erstmal ein gleichwertiger Konkurrent geholt. Ich weiß nicht, ob ich mir das als Verein noch ein zweites Mal antun würde oder ob man da vielleicht dann auch rechtzeitig klare Verhältnisse schafft. Auf der anderen Seite ist immer Konkurrenzkampf im Sport und das ist auch auf allen anderen Positionen so. Diese Torhüter-Position ist ja immer so ein Sonderfall. Ich würde es, glaube ich, Tangweg gegenüber auch fair finden, wenn man ihm sozusagen erstmal diese Chance lässt, weil du ihn eben dann auch für das Geld aus Trondheim nach Hamburg gelotst hast und der ja sicherlich auch da Gespräche geführt hat, in denen die Perspektiven aufgezeigt worden sind. Wenn der nicht die Nummer 1 wird, müsste er sich dann ja auch wieder mit einem Abschied oder mit einer Leihe oder was weiß ich eigentlich auseinandersetzen. Weil im Alter ist es dann auch so, dass man sagen muss, du kannst dich dann nicht dauerhaft auf die Bank setzen, das geht dann auch nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das Modell, was du, so klingt das für mich und ich auch präferieren würden, wäre Tangweg als Nummer 1 zu setzen, aber jemanden zu holen, der, falls Tangweg es dann doch nicht schafft oder noch nicht so weit ist, der dann eingreifen kann. Einen erfahrenen Torhüter und da laufen ehrlicherweise vor allem auch in der zweiten Liga, wenn wir ins Unterhaus gucken, einige rum, denen ich das zutraue. Auch in der Bundesliga sitzen da einige auf Bänken, die dann vielleicht durch die Perspektive sich das eher zutrauen würden bei Hamburg, weil sie bei ihrem Verein klar nicht an ihrem Nummer 1 Torhüter vorbeikommen. Also da gibt's, ich will jetzt keinen Namen in den Raum werfen, aber da gibt es einige Torhüter, das können wir dann uns nochmal mit befassen, wenn bei Heuer-Fernandes vielleicht Abgang wirklich feststehen sollte. Aber für die 4 Millionen, sage ich dir ehrlich, muss Tangweg auch erstmal reingeworfen werden. Das wäre fast sträflich, ihm da nicht diese Bühne zu geben, weil 4 Millionen ist für den HSV immer noch eine enorme Stange Geld und dementsprechend muss der HSV, finde ich, ihn hier einfach einsetzen.
Ja, und das, was du sagst, stimmt, ne? Also Deutschland ist auch ein Torhüterland, die Ausbildung hier ist gut, hier laufen auch, sage ich mal, im zweiten Glied genug Torhüter rum, die in anderen Ländern Stammtorhüter wären. Und es wird sicherlich genug Torhüter in einem gewissen Alter und einem gewissen Spielerprofil geben, die sich auch gerne als Nummer 2 beim HSV erstmal auf die Bank setzen. Das kann man
voll.
Das würde ich zumindest vermuten.
Ja, ich hatte mit meinem Vater da zum Beispiel auch lange drüber gesprochen und das meinte ich auch. Also der HSV hat ja auch einen Pull, den wir nicht unterschätzen dürfen. Also es ist was anderes, ob ich bei Heidenheim die Nummer 2 bin oder beim HSV. So, und gerade beim HSV, der dann vielleicht das zweite Jahr in der Bundesliga spielt, Merlin Polzin, hast du einen Top-Trainer da an der Seitenlinie stehen. Du hast mit Sven Hoeneß einen wirklich in Deutschland renommierten Torwarttrainer. Also das muss man ja auch mal sagen an der Stelle, der für den Erfolg der Torhüter beim HSV in den letzten Jahren ja auch echt einiges geliefert hat. Von daher, ich glaube, wir müssen, klar wäre es schade, Ferro zu verlieren, aber ich glaube, es ist kein Grund aktuell für die HSV-Fans zu paniken. Ich glaube, so kann man es sehr gut zusammenfassen.
Ja, okay.
Gut, dann schauen wir dann. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, am Samstag kommt es zum Topspiel. Wir haben endlich mal wieder ein Bundesliga-Topspiel zu Hause. Das letzte Mal müsste ja gegen die Bayern gewesen sein. Gegen den ersten FC Köln-Band. Was müssen wir denn zu der Partie wissen?
Ja, 26. Spieltag, du hast es schon angesprochen, Samstag 18.30 Uhr ist das zweite Mal, dass der HSV im Volkspark auf dieser Zeit spielt und zum dritten Mal jetzt im Saisonverlauf. Und das erste Mal von zweimal in Folge, also am nächsten Wochenende ist das Spiel in Dortmund auch das Topspiel. Also HSV jetzt zweimal auf der großen TV-Bühne, zu Recht natürlich.
Absolut.
Die Tabellensituation sieht so aus, dass der HSV vor dem Spieltag auf dem 10. Platz steht mit 29 Punkten. Die Kölner mit 24 Punkten dahinter. Und ja, beide Teams gehören damit immer noch zu den Teams, die auch gegen den Abstieg kämpfen. Das Duell wird einen gewissen Abstiegskampfcharakter weiterhin haben. Es ist vielleicht nicht so brisant wie gegen Wolfsburg, aber gerade bei den Kölnern ist die Stimmung gerade nicht die allerbeste. Aus den letzten 5 Spielen wurde nicht ein einziges gewonnen und der Kölner Trainer Lukas Kvasniok steht dem Vernehmen nach auch intern unter Druck. Die Personalsituation, dazu sagst du gleich noch was, ist in Köln angespannt. Beim HSV werden sich einige noch an das Hinspiel erinnern, dass die Kölner relativ deutlich mit 4 zu 1 gewonnen haben. Ein Ergebnis, das der Spielverlauf nicht unbedingt hergegeben hat, mit einigen ja auch sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, die damals getroffen worden sind. Der HSV dann in der Nachspielzeit in doppelter Unterzahl. Und ja, es ist ein Traditionsduell, das muss man auch dazu sagen. Zwei Vereine, die in Deutschland große Fangemeinden um sich versammeln. Und dass das auch Samstag 18.30 Uhr liegt, ist deswegen auch genau die richtige Wahl. Ansonsten kann man zum Personal des HSV sagen, dass Bakary Jatta und Alexander Rösting-Ledesit die beiden Spieler sind, die definitiv ausfallen werden. Und bei allen anderen sind Kaderoptionen zumindest, also sind Kadernominierungen zumindest möglich. Das betrifft unter anderem Nicolas Cappaldo, der wieder ins Spieltagsaufgebot rücken könnte. Merlin Polzin hofft laut Mopo auf eine, Zitat, Punktlandung bei Cappaldo. Und außerdem absolviert auch Albert Grönberg inzwischen das Teamtraining mit. Wir erinnern uns, der Däne, der in der Winterpause leihweise von Start-Rennen kam und noch keine einzige Minute für den HSV absolvieren könnte, weil er ja, eine Faszienverletzung hatte. Ob der jetzt erstmal zum Kader stehen wird, ist unklar. Fakt ist aber auch, dass ihm ansonsten so ein bisschen die Zeit wegläuft, sich überhaupt für den HSV noch für weitere Aufgaben zu empfehlen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der HSV nicht in der Position ist, jetzt große Personalexperimente durchzuziehen, weil dafür die Spiele einfach zu wichtig sind. Wird spannend sein, das zu sehen. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass er im Kader sein wird. Bei Capaldo kann ich es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und ansonsten, wir nehmen vor der offiziellen PK auf. Das heißt, wir haben jetzt auch vom Verein, gibt es zum Spieltag her oder vom Trainer, gibt es noch keine Informationen. Deswegen ist das erstmal das, womit wir leben müssen.
Das stimmt. Offizielle Informationen gibt es bei den Kölnern auch noch nicht. Du hast es aber schon angedeutet, es zeichnen sich etliche Verletzungen ab, vor allem in der Defensive. Ich gehe das mal kurz durch, bevor ich auch noch auf so ein paar Schlüsselspieler schaue. Schmid, Hübers und Kilian, alle drei Innenverteidiger, werden alle drei garantiert ausfallen verletzt. Simpson Pusey, Innenverteidiger, geholt in der Winterpause aus Manchester City. Per Laie wird auch nicht spielen können, weil er sich eine rote Karte geholt hat gegen Borussia Dortmund. Auch auf Rechtsverteidiger oder der rechten Schiene unter Kvasniok gibt es einige Verletzungen mit Sebulonsen und Castro Montes. Fallen da direkt zwei Spieler aus. Dennis Husin-Basic, Leistungsträger der letzten Jahre im zentralen Mittelfeld, wird nicht spielen können. Und auch Jan Thielemann, der wirklich ein eigentlich gesetzter Stammspieler unter Kvasniok in dieser Saison war, auf dem rechten Flügel wird ausfallen. Schauen wir mal auf die Jungs, die spielen können. Und da habe ich drei Schlüsselspieler mitgebracht. Der eine ist Said Elmala, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei. Er ist der junge Shootingstar der Kölner. Manchmal macht er echt Spaß. Manche reden vielleicht sogar schon, was vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber von einem Nachfolger für Podolski. Kommt auf 12 Scorer, ist damit Topscorer der Kölner. Und jetzt würde man denken, wenn man sich nicht viel mit dem FC befasst, okay, der ist unangefochtener Stammspieler. Und dann kommt Lukas Kvasniok. Denn Said Elmala ist alles andere als ein gesetzter Stammspieler. Im Gegenteil, er kommt sehr oft nur von der Bank. Kvasniok wird immer wieder dafür kritisiert aus dem Kölner Umfeld, aber zieht seinen Stiefel da einfach stur durch. Und deswegen muss man erstmal schauen, wie viel Said Elmala überhaupt spielt, ehrlicherweise. Wenn, da kommen wir gleich nochmal zu, so viel kann ich schon mal spoilern, dann wird es vielleicht auch manchmal brenzlig. Dann wegen der ganzen Innenverteidigerprobleme habe ich hier auch Erik Martell mit reingebracht. Ist eigentlich Sechser, aber durch die zahlreichen Verletzungen in der FC-Abwehr ist er nun seit Wochen schon in der Dreierkette der gesetzte Abwehrchef. Und er schaltet sich aber auch immer wieder nach vorne in den Spielaufbau ein. Aber gerade auf ihn wird es für die Kölner mit den ganzen Verletzungen sehr ankommen, dass der seinen Job gut macht, weil sonst ist das echt eine nicht funktionierende Innenverteidigung. Und der dritte Spieler ist Ragnar Ache, der Stürmer, geholt von Kaiserslautern vor der Saison. Fulminant gestartet, dann lange nichts, dann dieser wirklich atemberaubende Freistoß, Fallrückzieher-Treffer, so rum, gegen Hoffenheim. Auch getroffen beim Hinspiel, das zwischenzeitlich 1-0 erzielt für die Kölner. Ist der klare Zielspieler in deren System und man kann einfach sagen, hier muss Luka Vucevic wieder mal eine seiner magischen Abende im Volkspark haben, um die Kölner Torgefahr hier auch deutlich zu minimieren. Und dann habe ich noch eine Situation auf Watch, du hast es schon angesprochen, über die wir sprechen müssen, und das ist die Situation von Trainer Lukas Kwasniok. Sowohl für die sportliche Leistung als auch für die Aussagen neben dem Platz steht Kwasniok immer wieder in der Kritik. Köln befindet sich echt, muss man sagen, sportlich in der Rückrunde auf dem absteigenden Ast, hat von den letzten 7 Spielen nur ein einziges gewonnen und das war gegen das von Daniel Bauer trainierte VfL Wolfsburg. Und 5 Niederlagen haben sie in diesen 7 Spielen kassiert und das hat zur Folge, dass sie jetzt durchgereicht wurden bis Platz 14. Aber das klingt erstmal noch okay, aber es ist halt punktgleich mit Platz 16 mit St. Pauli. Das heißt, eigentlich sind sie im Endeffekt kurz vor der Relegation gerade. Und man hat schon viele Medienberichte gehört, verliert Kwasniok jetzt auch noch das Spiel in Hamburg, dann dürfte er stark angezählt sein und dann könnte entweder das Derby gegen Gladbach in der Woche darauf sein Finalspiel werden oder aber es ist dann schon vorbei für ihn. Also die Kölner stehen hier sowohl sportlich als Verein als auch der Trainer selber unter Druck, was für den HSV vielleicht auch echt ein Vorteil sein könnte.
Ja, absolut. Ich meine, du kannst... Es ist im eigenen Stadion immer so ein bisschen wenig intuitiv, aber natürlich kannst du die Kölner erstmal kommen lassen. Es ist genauso wie gegen Wolfsburg. Die müssen eigentlich sogar noch mehr liefern als der HSV.
Ja.
Und da hast du auch eine konterstarke Mannschaft, das haben alle jetzt gesehen. Wenn du es dich da ein bisschen geschickt anstellst und da nicht dir nicht irgendwie frühzeitig einfängst, dann kannst du es denen da richtig unangenehm machen.
Ja, absolut. Ich hatte ja schon gesagt, wir reden noch mal kurz über Said El Mahla, dann machen wir das doch jetzt, Ben, weil es ist dein X-Faktor für dieses Spiel.
Ja, genau. Also es gibt um ihn herum, das haben wir jetzt auch von dir schon gehört, gibt es Themen. Und ob er spielen wird von Anfang an, ist gar nicht mal klar, was bei seinem Profil irgendwie auch überraschend ist. Wenn er spielt, ist er einfach der Unterschiedsspieler bei den Kölnern. Deswegen ist er für mich auch der X-Faktor. Gelingt es dem HSV, wenn er denn spielen wird, ihn aus dem Spiel zu nehmen? Erwischt er vielleicht einen Sahnetag, erwischt er vielleicht einen etwas schwächeren Tag? Er hat ja im Hinspiel auch getroffen mit einem seiner Solos, die wirklich unwiderstehlich sind. Und ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Denke, dass das auch so eine Aufgabe für Remberg und Sambi Dukonga sein wird, ihn da vorzeitig abzublocken, bevor er dann in Strafraumnähe kommt, weil da ist er saugefährlich. Und ob er funktioniert oder nicht, ob der HSV ihn aus dem Spiel nimmt oder nicht, das ist für mich so der X-Faktor.
Ja, und dann vor allem auch, wenn er in die Abwehr kommt und dann die Seite mit Mikkel Bronxies und mit Omari, auf die er da trifft, da sehe ich auch Said El Mahla leider echt öfter mal gefährlich werden, auch wenn ich Mikkel Bronxies jetzt gelobt habe, aber gerade in den Defensive Reihen hat er ja immer noch seine Schwächen, das muss man einfach, finde ich, auch so klar bei allem Lob, was heute kam, ansprechen, da kann das schon echt gefährlich werden, deswegen nachvollziehbarer X-Faktor. Ich habe auch einen auf Kölner Seite, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir beide einen auf der Gegnerseite haben, aber das liegt vielleicht auch daran, dass beim HSV eigentlich alles relativ gut läuft und wenn die halbwegs ihr gutes Spiel durchziehen können, dann kann das auch gut funktionieren und ich habe es verwundert, glaube ich, niemanden, weil ich jetzt schon echt ein bisschen darüber gesprochen habe. Und das ist, kriegt Köln eine funktionierende Innenverteidigung zusammen. Weil durch die vielen Verletzungen ist man jetzt auf die Option Vandenberg, Özkacar und Heinz beschränkt. Keiner davon, also Heinz hat kaum gespielt, die anderen beiden haben viel gespielt, aber sind halt auch nicht dafür bekannt, konstant gute Leistungen zu zeigen. Deswegen ist es auch da ein Münzwurf. Und deswegen wird Erik Martell, ich hatte es gesagt, wohl diese Mannschaft leiten oder die Abwehr leiten sollen als Abwehrchef. Und wenn er es schafft, die Mannschaft um ihn herum zu stabilisieren, gut für Köln, dann wird es für Hamburg vielleicht sogar schwer, da zu Torchancen zu kommen. Schafft er es aber nicht, können sich einige Räume für den HSV-Angriff ergeben und einige Torchancen. Und dann, wenn der HSV hieraus Kapital schlagen kann, was in den letzten Wochen ja zumindest immer der Fall war, dass der HSV, wenn er auf Mannschaften auf ungefähr demselben Niveau traf, auch für einige Tore gut war, dann sind die Chancen auf den Sieg deutlich erhöht. Deswegen liegt hier bei mir der X-Faktor ehrlicherweise bei der Kölner Innenverteidigung.
Ja, nachvollziehbar. Ich glaube, dass der Martell ist schon guter, finde ich. Und der hatte auch irgendwie das Standing, um da eine Chefrolle in der Verteidigung durchzuziehen. Aber es ist halt immer die Frage, wer da um ihn herum noch so steht. Und ich, ich habe es eben schon gesagt, wenn dem HSV das irgendwie gelingt, auch diese Situation auszunutzen, dann kann das ein richtig krasses Mismatch aus Kölner Sicht sein, das dem HSV in den Karten spielt.
Absolut. Dann kommen wir zur Aufstellung, Bent. Wer denkst du, wird beim HSV ins Rennen gehen?
Ja, Heuer Fernandes haben wir ja, glaube ich, wie immer fix.
Ja.
Dann in der Dreier-Innenverteidigung von rechts nach links sind es für mich Omari, Vuskovic und Torunariga.
Sticht.
Dann rechts auf der Schiene Mikkel Bonsis.
Ja.
Dann Samilo Konga-Remberg und Muheim.
Ja.
So, jetzt. Ich vermute, dass Vieira spielen wird.
Ja.
Königsdörfer und Dompe.
Ja, habe ich tatsächlich 1:1 genauso hier stehen. Ja, Vieira hat man ja gelesen, dass er nicht gespielt hat gegen Wolfsburg, weil er krank war und gerade erst für den Matchday-Kader fit geworden ist.
Ah, okay.
Königsdörfer ist für mich auch aktuell eher der Stürmer und vielleicht auch gerade mit dem Konterspiel. Ich meine, wir hatten auch darüber gesprochen, dass man jetzt das erste Mal gegen Wolfsburg gesehen hat, wo Downs und Paulsen der Mannschaft echt einen Mehrwert geben können. Das ist bei Führung gegen den Ball. Da fand ich in dem 3-5-2 die beiden echt stark, aber halt nicht als Startelf-Spieler beim Stand von 0-0. Und für mich auch Philipp Othele schwächere Leistung gezeigt als Jean-Luc Dompe. Für mich Jean-Luc Dompe mit Muheim auf der linken Seite gesetzt. Und das ist auch eine Dreierreihe da vorne, wo ich sage, mit der kannst du gut auf Konter spielen. Ehrlicherweise. Absolut. Gegen die Kölner. Und das wird sich hier wahrscheinlich auch viel ergeben. So, Bent, jetzt die entscheidende Frage. Was denkst du? Wie geht's aus?
Ich sag 3-1.
Jawohl, das wäre schön. Ich sag 2-1. Ich glaube, es wird ein engeres Spiel, aber auf jeden Fall ein Sieg für den HSV. Und dann, wenn man den Statistiken glauben mag, stände der HSV mit einem Bein schon wieder in der nächsten Bundesliga-Saison von den Punkten her.
Und ich meine, den Tipp, das haben wir auch noch nicht erwähnt, du hast ja wieder richtig getippt, ne?
Ja, ich baue meinen Sieg im Tippspiel bei uns in der Tipprunde auf Kicktipp weiter aus.
Das ist der FC Bayern bei Kicktipp.
Auch nur da. Gut, dann, moin Mädels, sparen wir uns an der Stelle, weil die Folge nicht rechtzeitig rauskommt. Falls das aber einer von euch doch noch rechtzeitig hört und Zeit hat, möchte ich das trotzdem hier an der Stelle einmal kurz erwähnen. Heute 18.30 Uhr empfangen die HSV-Frauen im Volkspark Bayern München im Pokalviertelfinale. Wenn ihr das noch rechtzeitig hört und die Zeit habt hinzugehen und Bock habt, geht hin. Unterstützt die Mädels, das haben die sich verdient. Das wird ein extrem toughes Spiel gegen die mit Abstand beste Mannschaft in Deutschland aktuell, eine der besten Frauenmannschaften in Europa. Ich meine, die Bayern-Frauen kommen auf 17 Siege und ein Unentschieden, keine einzige Niederlage in dieser Saison. Also der HSV ist hier einfach der krasse Außenseiter. Aber wenn was gehen kann, dann ja wohl über die Magie im Volkspark. Deswegen, moin Mädels, in ausführlicher Form ab der nächsten Woche wieder. Aber wenn ihr das noch rechtzeitig hört, geht hin oder schaltet den Fernseher ein. Vielleicht kann da ein bisschen was gehen.
Ja, man, die besten Fußballerinnen Deutschlands in Hamburg.
Ja, das stimmt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, Ben, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Wir schauen alle gebannt auf Samstagabend auf das Spiel gegen Köln. Hoffen natürlich auch, dass der HSV da den entscheidenden Schritt weiter Richtung Klassenerhalt macht. Und wenn du nichts mehr hast, finde ich, können wir es an der Stelle hierbei belassen.
Dann machen wir das doch.
Dann machen wir das doch. Dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.